Ich grüße Sie in Anlehnung aus 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 3, etwas modern ausgesprochen. Ich als Verkündiger durch Christi und den Willen Gottes und den Diener, der heute dein Wort verkündigen darf, in Bad Nauheim. An die Gemeinde Gottes in Bad Nauheim, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligten, samt die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl auch hier in Bad Nauheim. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe versucht, auch am letzten Sonntag uns die Einzigartigkeit des Wortes Gottes vor Augen zu stellen, wie es auch im Psalm heißt, im Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ich habe versucht, in der letzten Woche uns aufgrund des Ersten Testamentes, dem sogenannten Alten Testament, uns deutlich zu machen, wie Gott in seiner Barmherzigkeit immer wieder sich des Menschen angenommen hat, obwohl er ihm den Gehorsam und die Gefolgschaft verweigert hat und aufgegeben hat. Und wir finden in 3. Mose 3, Vers 15, da heißt es, dass der Menschensohn, der durch die Frau geboren wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das ist im Neuen Testament, in dem Zweiten Testament der Bibel uns vor Augen geführt. Durch die Frau kam die Sünde in diese Welt über die Schlange, und durch die Frau erlebt die Menschheit die Erlösung. Und es ist ein Wunder Gottes, dass Jesus im Leib der Maria Mensch werden durfte. Manche haben ja in der Theologie einige Probleme damit, und da wird manches gesagt. Ich möchte darin nicht eingehen. Für mich ist es deutlich, ich gehe auf den Schöpfungsbericht zurück in 1. Mose 1, wo es heißt, und Gott sprach, und es wurde. Und so wurde auch die Menschwerdung Jesu im Leib der Maria durch das Wort Gottes und dem Heiligen Geist zum Werden gebracht. Und in Jesus ist uns diese Verheißung, die im 1. Buch Mose 3, Vers 15 steht, eine Realität geworden. In Jesus finden wir den, der der Schlange, das Bild des Bösen und dem Satan, den Sieg abgenommen hat über das Ebenbild Gottes und das Ebenbild Gottes zu der Verheißung führen wird, die Gott ihm vorbereitet hat. Und das finden wir in dem ganzen Leben und Leben Jesu und besonders in dem Sterben Jesu. Das Leiden und das Sterben Jesu, wo er den Sieg über den Satan und seine Helfershelfer erworben hat, dauerte ja 6 Stunden. Und wir wissen ja, dass dort mit hineingenommen wurde die ganze Schöpfung. Es war ein Erdbeben, auch die alttestamentlichen Heiligen erschienen in Jerusalem und wurden gesehen. Und damit wurde die Brücke geschlagen zum Ersten Testament, wo auch die alttestamentlichen Heiligen, die im Glauben gelebt haben, wie Abraham, Isaak und andere, teilhaben durften an der Erlösung. Obwohl es nur sinnbildhaft war, durch das Blut des Lammes im Ersten Testament, das dann auf den Sühnedeckel im Allerheiligsten gespritzt wurde. Im 3. Mose 17 steht, im Blut ist das Leben, und ich habe es auf den Altar gegeben zur Versöhnung von vielen. Und diese Versöhnung ist geschehen in Jesus Christus, wo er sein Blut gegeben hat, wo am Kreuz und auch vorher er sein Blut vergossen hat. Im Glaubensbekenntnis heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus. Ich möchte es noch anders formulieren, gelitten unter uns Menschen und gekreuzigt und begraben von Pontius Pilatus. Wir merken, dass das Opfer Jesu, das er uns gebracht hat, entscheidend ist für unser Leben und für die Menschheit. Wie im Alten Bund, im ersten Testament der Bibel, die Menschen sich entscheiden mussten, ob sie dem Worte Gottes und dem Willen Gottes gehorsam waren, wie Abraham und die ganzen alttestamentlichen Persönlichkeiten, so sind auch wir gefordert, im Glauben dieses Heil anzunehmen. Und wir stehen in einer Zeit, im Zeitalter der Entscheidung, wo das Ebenbild Gottes zu dem Vater im Himmel Ja sagen darf, oder wo es wie andere auch im Ersten Testament ein Nein dazu hatten. Denn kein ging, heißt es im Ersten Testament, aus der Nähe Gottes und entfernte sich aus der Nähe Gottes. Und so sind auch wir aufgefordert, diesen Weg des Glaubens zu gehen, oder wir gehen ihn nicht und müssen ihn dann auch als Ebenbild Gottes mit allen Konsequenzen tragen. Also in Jesus, in dem Kreuz und seiner Auferstehung entscheidet sich für uns Menschen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Kein Mensch geht von der Ewigkeit verloren, auch wenn er meint, er ließe sich verbrennen und dann wäre nichts mehr da. Als Ebenbild Gottes sind wir geschaffen für die Ewigkeit. Es ist nur die Frage, für welche Ewigkeit wir uns entscheiden. Eine Ewigkeit im Glaubensgehorsam, in der Wiedergeburt und in der Heiligung, oder eine Ewigkeit ohne Gott in der Hörigkeit des Widersachers Satans. Und das ist entscheidend wichtig, wie ich auch vorhin sagte, in Matthäus 27, die Verse 51 und 52, wo uns vor Augen gestellt wird, die Erde bebte, der Tempel, der Vorhang im Tempel zerriss und der Altar, der Sühnedeckel, der vor im Allerheiligstentum war, wurde an das Kreuz gelegt und dieser Sühnedeckel und die Erlösung wurde bestätigt durch die Auferstehung Jesu am dritten Tage. Im ersten Buch wussten wir, wenn der Priester aus dem Heiligtum kam, hatte Gott das Versöhnungsopfer angenommen. Und so hat Gott auch das Versöhnungsopfer Jesu vom Kreuz angenommen, indem Jesus am dritten Tage auferstand und den Jüngern erschien. Und Paulus sagt ja sogar 500 und viele andere. Und es ist eine Realität. Der Sieg ist vollkommen und wir leben jetzt in dem Zeitalter der Heilsgeschichte, der Entscheidung. Ich bin durch die Heilsgeschichte daran gekommen, durch die Bücher von Erich Sauer, die ich am Anfang der 70er Jahre gelesen habe. Und da wurde mir deutlich, dass der Plan Gottes mit dem Ebenbild, das er geschaffen hat, einem Ziel entgegengeht. Und leider gibt es die Bücher heute nicht mehr. Wir leben also im Jahr der Entscheidung. Aber auch müssen wir sagen, der Satan, obwohl ihm der Sieg abgenommen worden ist, ist noch eine Realität. Und wir finden im Ersten Testament von dem Kyros von Sidon, wo das beschrieben wird, oder wo Jesus sagt, wie bist du Morgenstern vom Himmel gefallen, dass er und seine Helfershelfer uns noch heute verführen und verführen wollen. In Markus 13 und in Matthäus 24 werden uns einige Ereignisse geschrieben. Wir erleben sie ja jetzt gerade Und ich frage mich, was will Gott uns dazu sagen? Für mich ist Pandemie nicht irgendeine Krankheit wie früher, wie die Pest, sondern entscheidend. Und ich möchte das auch begründen mit einem Wort, was wir in Matthäus 24 finden. Da steht das griechische Wort akoue. Und da heißt es, ihr werdet hören. Wir hören, wenn in Mallorca was passiert. Wir hören, wenn eine Flut in Asien ist. Wir hören es. Und das hatten die Menschen im 15. Jahrhundert und früher nicht. Deshalb ist für mich der Plan der Heilsgeschichte, dass er der Vollendung entgegengeht, wie es hier heißt, ihr werdet hören. Aber ich möchte noch auf etwas Zweites hinweisen. Da heißt es auch, und das Evangelium wird verkündigt werden, ich übersetze es mal ganz modern, auf allen Kanälen. Ich habe hier eine Programmzeitschrift von christlichen Sendern und ich stelle fest, dass zum Beispiel auf dem Sender Anixe von 1 Uhr bis 10 Uhr die ganze Nacht das Evangelium verkündigt wird. Ebenfalls auf Rhein-Main-TV und vielen anderen Sendern. Und in Nikosia gibt es einen Sender, den Satz 7, der sendet rund um die Uhr für den Vorderen und den Nahen Orient. In Arabisch, Marokko, Algerien, dann Tunesien, Ägypten, bis nach Afghanistan, in Arabisch, in Hebräisch und in Farsien. Und für mich ist das auch ein Zeichen dieser Zeit, dass auch das Evangelium auf allen Kanälen verkündigt wird. Und dass jeder Mensch, der es hören wird, ob Internet und anderweitig, es hören kann. Und somit auch keiner eine Entschuldigung finden kann und er sagen kann, ich habe dein Wort nicht gehört. Das ist das Erste, was mich heute bewegt in dieser Zeit. Aber ein Zweites, dass Gott sein Volk sammelt in Israel. Im ersten Jahrhundert hat der Kaiser Hadrian gesagt, Israel gibt es nicht mehr, ich nenne das Philisterland. Wo ist heute das Römische Reich und wo ist Israel? Und in den letzten Wochen wurde im Norden von Indien der Stamm Asser entdeckt, der wieder jetzt heimgeführt wird, die ersten 400 nach Israel. Und diese 4000 Menschen vom Stamm Manasse werden in Israel wieder eingegliedert. Wie vor einigen Jahren auch der Stamm Dan, der in der Mongolei gefunden wurde. Und aus Äthiopien, die Musharrafaras, werden nach Israel gebracht. In Gondar befindet sich noch der Rest. Wir sehen hier, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er sein Volk aus allen Windrichtungen wieder heimführt in das Land. Und das ist eine Verheißung, die auch wahr machen wird, noch in den kommenden Jahren. Es heißt in einem Wort, und Ephraim wird noch weiden auf den Hügeln Galiläas. Ephraim ist heute noch verborgen im Weltenmeer, aber Gott wird es herausrufen. Und das sind die Dinge, wo wir auf die Zeichen der Zeit doch achten sollten. Und ich bin etwas traurig, dass die heutigen Kommentare wie das Neue Testament Deutsch und auch die Wuppertaler Studienbibel diese Dinge wenig berücksichtigen, während die alten Kommentare um 1800, 1900, wie lange und kaldelisch ganz in diesem heilsgeschichtlichen Akzent die Bibeltexte kommentierte. Deshalb ist manches Alte nicht so alt, wie wir meinen, sondern spricht nach dem prophetischen Wort da uns den Weg Gottes. Und im Petrusbrief steht, ihr tut gut daran, dass ihr das prophetische Wort beachtet, denn es ist ein Licht auf eurem Wege, auch in der Heilsgeschichte. Und somit leben wir in einer Zeit, wo Gott handelt. Aber auch der Satan ist auf dem Spiel und versucht uns, das Wort Gottes immer unglaubwürdig zu machen. Ich persönlich sage es, und das ist für mich ein Problem, dass so vieles, was heute, was wir von Theologen hören, nicht mehr historisch genannt wird und nur noch geschichtlich. Das heißt, es ist nicht passiert, aber es hat uns etwas zu sagen. Und so habe ich persönlich meine Schwierigkeiten. Sie können es anders sehen, wenn es heißt, Josef ist der Vater von Jesus oder das Grab war nicht leer. Und wir reden nur von dem Auferstandenen, der im Grab geblieben ist. Aber ich möchte das nicht weiter ausführen. Aber wir finden im Wort Gottes, dass diese Dinge in der letzten Zeit passieren. Und dass wir so manches meinen, menschlich zu erklären zu können, wie auch die Erdbeben zur Zeit Jesu. Wir wissen, dass Jerusalem auf der asiatischen Platte liegt und auf der anderen Seite die europäische Platte, die sich dort treiben. Und da sagen viele Leute, deshalb ist es ganz normal, dass Erdbeben dort stattfinden, wie zur Zeit Jesu und anderweitig. Aber ich bin persönlich der Überzeugung, dass Gott gerade zu dieser Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, dieses Erdbeben hat stattfinden lassen, zur Zeit Gottes. Und so sind manche Dinge, die wir meinen, naturwissenschaftlich erklären zu können, in Bezug mit der Heilsgeschichte und mit der Geschichte Gottes zu sehen. Aber die Heilsgeschichte und Gott lässt sein Ebenbild nicht im Stich, auch durch die Pandemie nicht, sondern er gibt ihnen Kraft, wie unsere Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung stehen. Ich habe Ihnen einige Dinge von der Märtyrerkirche mitgebracht, wo ich Vertreter bin, dass Sie sehen in den Videos, wie unsere Brüder und Schwestern leiden. Aber dieses Zeitalter der Entscheidung kommt zu einem Abschluss. Und diesen Abschluss finden wir in 1. Thessalonicher 4, wo es heißt, der Engel des Herrn wird das Schofahorn blasen und die Gräber werden sich öffnen und die Lebendigen werden verwandelt werden und Jesus entgegengerückt werden und wir bekommen den Herrlichkeitsleib. Lassen Sie mich mal träumen. Ich sitze ja da hinten unter dem Lautsprecher, damit ich besser hören kann. Und wenn ich so manche Leute mit ihrem, ich sage immer Mercedes Rollator komme, dann freue ich mich, dass nach der Entrückung Sie den nicht mehr brauchen. Dass Sie ein vollkommener, gesunder Mensch sind. Wie es im Detail aussieht, weiß ich nicht. Aber ich freue mich jedes Mal für die Menschen und auf diesen Zeitpunkt, die dann sagen können, ich habe all das hinter mir gelassen. Und ich bin so dankbar, wo meine Frau, die Ellen, vom Krebs zerfressen, ich in die Erde legen durfte und mit ihr den Krebs. Und sie wartet dort auf die Auferstehung, wenn das Schofahorn erklingt. Aber für uns Gläubigen spricht Paulus hier von der ersten Auferstehung. Und wir sehen dann, dass wir in 1. Korinther 3 vor dem, wie es heißt, heute Morgen auch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Bei diesem Gericht, die Bibel kennt drei Gerichte. Das erste Gericht ist auf Golgatha geschehen, wo über Tod, Teufel, der Sieg ausgesprochen wurde. Das zweite Gericht geschieht nur an denen, die an der ersten Auferstehung teilnehmen. Die anderen bleiben im Scheol, im Totenreich. Und dort wird Jesus, so habe ich es meinen Schülern erklärt, mit uns das Leben besprechen. Ob wir unser Glaubensleben in eigener Kraft gemacht haben oder in der Abhängigkeit von Jesus. Und ich muss manchmal stehen, ich habe etwas Angst bei mir vor diesem Gericht, weil ich oft sage, ich habe so oft die eigene Ehre gesucht und nicht die Ehre Jesu Christi. Aber dieses Gericht ist notwendig, damit wir die Aufgaben, die Jesus für uns bereit hat, auch dann später durchführen können. Ich komme darauf noch zurück. Und da heißt es, alle die Wiedergeboren, auch wenn ihr Lebenswerk verbrennt, werden nicht in der Hölle oder im Verderben landen, sondern Gott wird auch ihnen sie heraushelfen aus diesem Gericht und sie haben, wie es das heißt, den Brandgeruch des Feuers der Gerechtigkeit noch an sich. Also dieses Gericht geht nicht, ob wir die Ewigkeit mit Jesus verlieren oder sie bekommen, sondern dieses Gericht dient dazu, um unser Lebenswerk zu beurteilen. Ich habe den Schülern in der Realschule immer gesagt, so wie ich eure Arbeiten beurteilen muss, so wird Gott auch unser Leben beurteilen. Und wenn du auch eine 4 hast, bist du bei Gott nicht durchgefallen oder eine 5. Sondern wir sind gerettet durch das Opfer Jesu am Kreuz und das hat Bestand. Dieses Gericht ist notwendig, weil wir dann mit hineingenommen werden bei der Wiederkunft Jesu auf dem Berg Zion in Jerusalem. Das müssen wir sehen. Wir sind bei Jesus und Jesus wird wiederkommen und daran glauben wir, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis bekannt, auf dem Berg Zion, auf dem Ölberg. Und dann wird auch Israel, heute sind es die messianischen Juden, die Jesus bekennen als Jeschua HaMashiach, dann wird auch Israel rufen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und damit hat Paulus recht, wenn er sagt, auch Israel wird gerettet werden. Denn Israel erkennt dann ihren Messias als den König von Israel, der dann wiederkommen wird und sie leiten. Und dann passiert etwas, ich möchte die Bibel stellen, ich habe sie zwar alle hier mit Zetteln, aber es wird zu lange führen. Ich möchte sie auch nicht lange langweilen. Dann passiert etwas, dass der Satan und seine Helfershelfer, wir finden das in der Offenbarung, gefangen geführt wird in einem Gefängnis. Und der Engel des Herrn wird dieses Gefängnis versiegeln, dass der Geist des Satans und alles, was der Satan zustande gebracht hat und zustande bringen wollte, nicht mehr durchführen kann. Und wenn Jesus wiederkommt, beginnt dieses messianische Friedensreich. Wir Christen haben auch das sogenannte tausendjährige Reich. Das haben nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern die Bibel spricht davon, auch wenn wir Jesaja sind, all die Dinge, die uns heute belasten und auch in der Schöpfung Schwierigkeiten sind, sind dort gefangen, der ganze Geist. Ich habe Ihnen ja letzten Sonntag das von der Bienenwölfin gezeigt, wie sie sich gegenseitig vernichten oder auch wie die Tiere gegenseitig sich auffressen. Das wird in diesem Friedensreich nicht stattfinden, denn auch der Geist des Satans wird nicht mehr die Tiere beherrschen, sondern gemäß der ursprünglichen Schöpfung werden sie miteinander auskommen. Und dieses Reich wird 1000 Jahre hier auf der Erde stattfinden. Da können wir viele Bibelstellen noch lesen. Ich möchte die jetzt nicht ausführen. Wir sind ja bibelkundig und haben eine Konkordanz zu Hause und können die dann aufschlagen. Nach diesen 1000 Jahren wird der Satan noch einmal losgelassen und er versucht dann, die Menschen nochmal zu verführen. Und das gelingt ihm auch zum Teil. Aber entscheidend ist, dass auch hier Gott seine Hand im Spiel hat. Denn jetzt findet die zweite Auferstehung statt, die Entrückung. Alle, die mit Jesus mit nichts anfangen konnten in ihrem Leben. Und die, wie ich es meinen Konfirmanden gesagt habe, dieses Wort Gott, guter Opa, total taub, praktiziert haben, werden nun auferstehen. Und wir müssen auch unseren Mitmenschen sagen, auch wenn du dich verbrennen lässt und all diese Dinge, wo du meinst, von dir sei nicht mehr da, deine Seele und dein Geist sind im Totenreich und warten auf diese Auferstehung. Auch wenn der Leib, es findet ja beim Tod die Trennung des Leibes von Geist und Seele statt. Im Judentum ist Geist und Seele eine Einheit. Deshalb haben wir manchmal Schwierigkeiten beim Lesen des Alten Testamentes, wo einmal steht Geist, einmal Seele, aber das ist im Judentum eine Einheit. Der Jude kennt den Menschen mit dem Leib, den Gott ihm gegeben hat, der dann durch den Sündenfall fallen ist und unter der Sünde gelebt hat. Und durch Jesus Christus wird durch die Wiedergeburt unser Geist und Seele erneuert. Ich habe das oft in der Schule erlebt. Wenn die von Jesus sprachen, sprachen sie, mir klang das vor wie von einem Fremden. Sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Und unser Geist und Seele wird durch die Wiedergeburt erneuert in der Ausrichtung zu dem lebendigen Gott. Und dann geschieht die Heiligung, wo Gott weiter, diese Begriffe sind heute nicht mehr modern, aber sie sind da. Es geschieht Gott durch sein Wort uns in der Heiligung, uns immer weiter und immer näher in seine Gegenwart und in seinem Gehorsam zu führen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Für uns ist ja Abraham der Glaubensheld. Aber wenn Sie in der Bibel seine Berichte lesen, dann stellen wir fest, dass auch er von der Vergebung leben musste. Er gab einmal seine Frau als Schwester aus und dann um des Geldes und um sein Leben willen. Und Gott holte ihn immer wieder zurück. Und so müssen wir auch die Heiligung und unser Glaubensleben erkennen. Wir gehen unseren Weg. Und im 1. Johannesbrief heißt es, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Wir brauchen trotz Wiedergeburt immer wieder die Vergebung und die Reinigung. Das ist meiner Meinung nach auch im Gottesdienst möglich, nur leider wird das ja nicht praktiziert. Also, nach dieser Zeit findet die zweite Auferstehung statt. Alle, die im Totenreich sind, im Scheol, werden auferstehen und in die Gegenwart Gottes gerückt. Und jetzt kommt das Weite, was wir auch in Matthäus 24 und in der Offenbarung finden, das Gericht vor dem großen weißen Thron. Wir müssen sagen, die Wiedergeborenen sind nicht bei diesem Gericht, die gerichtet werden, sondern sie sind mit Jesus, wenn ich es mal so sagen darf, auf dem Richterstuhl. Und uns haben Märtyrer mal gesagt, auch wenn die uns töten und wenn sie uns das Leben nehmen, wir können ihnen auf der Erde nur vergeben, aber vor dem großen weißen Thron stehen sie vor uns und müssen sich uns gegenüber verantworten. Und in der Offenbarung heißt es, und wir verstehen manchmal den Willen Gottes nicht, da sagen die Märtyrer, wie lange willst du dir das noch anschauen, dass unsere Brüder und Schwestern so gequält oder getötet werden? Ein Märtyrer, auch wenn jetzt in Nigeria wieder einigen den Kopf abgeschlagen wurde, diese Märtyrer gehen nicht kopflos in die Ewigkeit, sondern sie bekommen den Herrlichkeitsleib, den Gott ihnen bereitet, und sie werden bei dem Gericht vor dem großen weißen Thron auf der Seite des Siegers sitzen. Dieses müssen wir uns ganz deutlich vor Augen führen. Und dann entscheidet sich auch vor diesem weißen Thron, die aus dem Totenreich auferstanden, ob sie nach ihrem Gewissen gehandelt haben oder nicht. Und das ist eben, da kann man noch drüber predigen, aber das wird zu lange dauern. Das ist dann, was gerichtet wird. Und auch hier wird über Satan und seine Elfershelfe. Wir wissen aus der Bibel, dass ein Drittel der Engelwelt ihm gefolgt sind, die auch heute uns das Leben schwer machen. Über diese wird jetzt gerichtet. Und dann heißt es, sie werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Da kann man auch drüber streiten. Heute wird ja über alles gestritten und diskutiert. Aber Sie werden dort hineingeworfen und das ist der zweite Tod. Deshalb kann Jesus sagen, selig sind die, die nicht dem zweiten Tod ausgeliefert sind. Und das sind wir. Wir erleben zwar den physischen Tod an unserem Leib, aber wir erleben nicht den ewigen Tod nach diesem Gericht. Und das ist für mich etwas Wunderbares, auch mit Psalm 8, Vers 5, dass Gott sein Ebenbild nicht einfach laufen lässt, sondern dass er mit ihr, der Gemeinde, der Wiedergeborenen, ein Ziel hat und dieses Ziel entgegengeht. Und dann wird es sein, es ist schade, dass wir das Jerusalem-Lied nicht singen können, dann wird eben unsere ganze Schöpfung, die jetzige Schöpfung und die Erde, die so viel Blut getrunken hat. Und wenn wir mal die Nachrichten hören, wie viel Blut diese Erde trinken muss von im Kriegen und anderweitig und verfolgen, dann wird diese Erde vergehen nach dem ersten Petrusbrief durch das Feuer. Gott hat zweimal die Elemente gebraucht. Einmal das Wasser, um die Erde zu vernichten. Aber sie bestand noch, die Menschen darauf. Und Gott gebraucht das zweite Element, das Feuer, um dann sein Ziel zu erreichen, dass die Menschen, die sein Ebenbild waren und sind und ihm gehorsam waren und mit ihm in der Gemeinschaft des Glaubens gelebt haben, er die neue Erde und das neue Jerusalem schaffen wird. Gott ist der Schöpfer, deshalb ist es auch für mich kein Problem wie heute, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist und nicht die Evolution. Aber das nur nebenbei. Gott wird den Menschen wieder ein neues Zuhause geben, die neue Erde und das neue Jerusalem. Und in Jerusalem auch heute entscheidet sich auch und im Nahen Osten die Zukunft der Völker. Israel und Jerusalem wird nicht untergehen, auch wenn es noch bedrängt wird oder wie es heißt im prophetischen Wort, dass die Feinde noch einmal vor Jerusalem stehen werden. Aber Gott wird dann die Feinde besiegen. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir nach Römer 9 bis 11 hineingefropft sind als Heiden in die Geschichte des Volkes Israel. Wir haben keine eigene Geschichte, sondern nach Römer 9 bis 11, wie es Paulus sagt, sind wir hineingenommen in die Heilsgeschichte, die Gott mit Abraham, Isaac und Jakob begonnen hat und er auch vollenden wird. Dieses müssen wir sehen, auch wenn wir meinen, wir könnten die Zukunft erretten. Wir könnten das. Ich weiß, in Israel gibt es noch vieles, was verbesserungswürdig sind. Und für mich ist das eine Lösung bei dem Erzfester Jakob. Als Jakob noch Jakob hieß, da war er ein Betrüger. Da war er, könnte vieles dazu sagen. Aber an dem Kampf mit Gottes, wo er Israel wurde, war eine Veränderung. Und in Hesekiel 36 sehen wir, wie heute noch Israel sich bildet. Da heißt es, die Knochen werden mit Fleisch überzogen und es wird ein Leib werden. Und dann steht es am Schluss, und der Geist des Herrn wird über dieses Volk kommen. Und das steht noch aus. Und dann wird auch Israel das Volk Gottes wieder sein im ursprünglichen Sinne. Deshalb meine ich, sollten wir den Heilsweg Gottes anerkennen und auch den Heilsweg sehen. Also, und das ist mir jetzt wichtig, auf Psalm 8, Vers 5. Gott lässt sein Ebenbild, das er geschaffen hat, nicht einfach laufen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Gott bereitet uns auch durch manche Geschehnisse, die wir nicht erklären können, diesem ewigen Ziel entgegen. Und das Wunderbare ist, in Jesus sind wir hineingenommen auf diesem Weg, sind wir hineingenommen, mit ihm das Ziel zu erreichen. Ist das nicht wunderbar? Und deshalb feiern wir nächsten Sonntag den Ewigkeitssonntag. Heute Totensonntag, Volksfeiertag, spielt ja keine Rolle, aber den Ewigkeitssonntag. Und dieser Sonntag will uns daran erinnern, dass wir mit Jesus die Ewigkeit haben. Das ist das Ende des Kirchenjahres. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie die Geduld haben. Ich danke dem Team, dem Musikteam. Und am nächsten Sonntag bin ich in Schotten zum Predigten und wünsche Ihnen Gottes Segen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich und beten dich darüber an, was du mit uns vorhast und welchen Weg du mit uns gehen wirst. Wir können nur staunen, wie barmherzig und gutmütig dir bist, obwohl wir dich so oft noch enttäuscht haben. Aber das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Gelobt sei dein Name in Ewigkeit. Amen.